So. Jetzt habe ich noch einen Stift mitgenommen. So. Ja. Das ist unser Text für heute. Danke, Benny, für die Lesung. Und ja, ein bisschen davor, also vor der Lesung, da hatten wir ja gerade schon Gelegenheit, hier in unserem Gottesdienst ein paar Lieder zusammen zu singen und Gott zu loben. Und danke auch nochmal an Miri an der Stelle. Und ja, irgendwie richtig passend, dass wir heute einen zweiten Mittwoch im Monat haben, an dem wir den Schwerpunkt hier normalerweise auch auf den Lobpreis in dem Gottesdienst legen, auf das gemeinsame Singen. Und das passt so gut, weil unser Text für heute, der besteht ja immerhin ganz wesentlich aus einem Lied. Der ist eben ein Lobpreissong sozusagen, Richter 5. Aber was haltet ihr von diesem Lied? Stellt euch mal vor, die Miri hätte das jetzt eben, genau das Lied hier, in unserem Gottesdienst angestimmt. Wäre das jetzt die Art von Worship gewesen, in den ihr jetzt so von ganzem Herzen hättet einsteigen können? Hier ist doch einiges anders, als wir das von den meisten unserer Lieder kennen, die wir hier so singen, oder? Da ist manches, was uns auf Anhieb jedenfalls vielleicht nicht so gut gefällt. Und trotzdem heißt es ja gleich am Anfang von diesem Lied, preist den Herrn. Wir wollen also heute über den etwas ungewöhnlichen Lobpreissong hier sprechen, in dem unter anderem ja auch zum Fluchen aufgefordert wird und ein Mordanschlag besungen wird. Was steckt hier für uns drin und worum geht's da überhaupt? Und dieses Lied in Richter 5, das hat jetzt ja keine so leicht verständliche Sprache. Aber wenn wir uns das Lied mal so als Ganzes von einem Schritt zurück betrachten, dann können wir erstmal sagen, dass es sich anscheinend irgendwie um die Rettung von Gottes Volk dreht. Es wird hier ja der Sieg über den kanaanitischen Heerführer Sisera durch Deborah und Barak besungen, von dem wir letzte Woche schon gehört haben. Also ich hoffe, ich glaube, die meisten waren da. Die Israeliten, die waren befreit worden von einer schlimmen Unterdrückung. Und das ist doch erstmal wirklich was wir auch heute noch gerne besingen. Rettung, Erlösung, Befreiung. Aber woher kommt jetzt diese Rettung, die hier besungen wird? Diese Rettung, die schreibt das Lied jetzt nicht etwa der Deborah oder dem Barak zu, sondern die kommt von Gott. Das ist also das Erste, was unser Lied hier klar macht. Die Rettung, die kommt von Gott. Was jetzt unsere heutigen Lieder aber manchmal ausklammern, was das Lied hier aber auch ganz klar durch Deborah benennt, das ist die Tatsache, dass die Rettung auch auf der anderen Seite die Vernichtung von Gottes Feinden beinhaltet. Unsere Erlösung, die ist verbunden mit der Vernichtung der bösen Mächte. Und das ist gut so. Ganz dementsprechend wird in unserem Lied ja auch der Untergang von dem Sisera ausführlich behandelt, auf den wir noch genauer zu sprechen kommen werden. Aber weil wir Menschen, wir sind von Natur aus ja so wenig frei, wie das die Israeliten damals waren. Wir sind in einem gewissen Sinne auch heute Unterdrückte, geknechtet von unserer Sünde, von unserer Vergänglichkeit, vom Teufel, von falschen Götzen. Und wirklich frei sind wir dann ergo auch erst, wenn diese Feinde besiegt sind. Israels Erlösung damals und unsere Erlösung heute, die ist also verbunden mit der Vernichtung der Feinde. Und weil das so ist, wird dieser Schluss von Deborahs Lied zu einem Schlüsselvers, nicht nur für die Textlesung heute, sondern auch für unser Leben als Christen generell. Lasst uns nochmal in den Vers 31 von Kapitel 5 schauen. So müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr. Die aber ihn lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. So müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr. Die aber ihn lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Ja, unser Aufgang, der schließt das Umkommen dieser Feinde mit ein. Das ist also die zweite Aussage, die das Lied hier transportiert. Gott schafft also unsere Rettung und die beinhaltet die Vernichtung von den Feinden. Freund oder Feind, Erlösung oder Vernichtung. Das sind sozusagen die Alternativen und wir haben die Wahl. Steigen wir also ein bisschen tiefer ein jetzt in diesen Text. Okay, und lasst uns erstmal über diesen Kernpunkt Nummer 1 nachdenken. Die Rettung kommt von Gott. Und dass das so ist, das haben wir schon letzte Woche sehen können, als wir uns mit dem ersten Teil von dem Bericht über Deborah und Barak beschäftigt haben. Letzte Woche haben wir gehört, wie Gott das war, der auf das Schreien von seinem Volk gehört hat, nachdem es 20 Jahre lang mit Gewalt, wie es in dem Text hieß, unterdrückt worden war. Gott hat dann durch die Prophetin Deborah den Barak und sein Heer zu Fuß zur Schlacht in die Ebene von Jesreel geschickt und hat auch den Sieg voraussagen lassen in dieser Schlacht gegen 900 eiserne Streitwägen, die der Sisera befehligt hat. Und ich hatte das gesagt, eigentlich war dieser Kampf in der Ebene ein Himmelfahrtskommando ohne Aussicht auf Erfolg. Ein Haufen von Fußvolk gegen eine Armee mit 900 eisernen Streitwägen. Aber Barak hat Gott gegen alle Wahrscheinlichkeiten vertraut und ist dann vorangestürmt runter von dem Berg Tabor, wo sich seine Armee, sein Volk gesammelt hatte, in die Ebene hinein, in die Jesreel-Ebene. Und da hat er dann in der offenen Feldschlacht tatsächlich den Sieg davongetragen. Und wenn wir uns jetzt anhand von dem heutigen Text hier genauer anschauen, wie es zu diesem unglaublichen Sieg gekommen ist, dann sehen wir es noch klarer, dass es auf ganzer Linie ein Sieg, eine Rettung von Gott ist. Die Rettung, die kommt eben von Gott. Das ist die Botschaft Nummer 1 für heute, ja. Und in dem Lied erfahren wir dann auch, wie sich das während der Schlacht gezeigt hat. Wir können noch mal ins 5. Kapitel reinschauen, in die Verse 4 und 5. Da heißt's: O Herr, als du von Seir auszogst, als du einhergingst vom Gebiet Edoms, da erzitterte die Erde und der Himmel troff. Ja, die Wolken troffen vom Wasser. Die Berge zerflossen vor dem Herrn, der Sinai dort zerfloss vor dem Herrn, dem Gott Israels. Und in den Versen 20 bis 21, da lesen wir dann noch das hier. Die Sterne am Himmel kämpften mit, von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen Sisera. Der Bach Kison riss sie fort, der uralte Bach, der Bach Kison. Meine Seele tritt kräftig auf. So, jetzt wisst ihr alle, wie der Kampf abgelaufen ist, oder? Schauen wir es mal ein bisschen genauer an. Wir sehen an diesen Stellen hier, wie Gott die aussichtslose militärische Lage von Israel ins Gegenteil verkehrt hat. Das, was wir hier nämlich sehen, ist, dass diese Schlacht nicht bei Sonnenschein unter blauem Himmel geschlagen worden ist, sondern der Himmel, der war wohl finster und der Regen, der muss sich nur so ergossen haben. Die Berge und die Wolken, die haben von Wasser getrieft, steht ja da. Und der Bach Kison, eigentlich so ein trockenes Flussbett, das nur in der Regenzeit Wasser führt, der ist dann über alle Ufer getreten und hat dieses Schlachtfeld regelrecht überschwemmt. Diese Ebene von Jesreel, die dürfte also zu einer richtigen Schlammwüste geworden sein, in der diese eigentlich weit überlegenen Streitwägen halt einfach stecken bleiben mussten, bevor das Wasser sie weggerissen hat. Verwirrung hat sich unter den Feinden breit gemacht, wie es in Richter 4, Vers 15 heißt, und die Kanaaniter wurden vernichtend geschlagen. So hat Gott also konkret diesen Sieg über den nur scheinbar weit überlegenen Feind geschenkt. Die Rettung kam auch damals von Gott. Aber Gottes Wirken, das beginnt jetzt nicht erst hier in diesen äußeren Umständen von dem Kampf, sondern eigentlich schon viel früher, nämlich in den Kämpfern selbst. Lesen wir nochmal den Anfang von diesem Lied, den Vers 2. Das Führer anführten in Israel, dass sich das Volk willig zeigte, dafür preist den Herrn. Dass Anführer da waren, dass ein Barak überhaupt da war, das war ein Werk Gottes. Ihm gebührt hier das Lob, nicht dem Barak. Genauso dafür, dass sich das Volk willig gezeigt hat und sich diesem scheinbar aussichtslosen Unternehmen angeschlossen hat. Auch das war Gottes Werk. Die Rettung, die kommt von Gott vom Anfang bis zum Ende, vom Inneren bis zum Äußeren, kann man sagen. Dafür wurde damals gepriesen und dafür ist Gott auch heute noch zu preisen. Weil auch unsere Rettung heute, wir verdienen die uns niemals selbst, sondern auch da gilt, vom Anfang bis zum Ende, vom Inneren bis zum Äußeren, ist auch das Gottes Werk. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Ihm gebührt also hier die Ehre dafür. Aber dass diese Rettung von Gott kommt, das ja, macht weder den Barak und die Soldaten damals noch uns heute zu bloßen Statisten in so einem göttlichen Schauspiel. Weil die Deborah, die kann ja zum Beispiel in dem Vers 9 diese Kämpfer schon durchaus als die Freiwilligen bezeichnen unter dem Volk. Sie sind freiwillig da, nicht weil sie von Gott gezwungen worden wären. Es wäre also ein Fehler, jede menschliche Verantwortung zu leugnen, weil Gott halt jetzt am Drücker ist. Den Kämpfern wird der göttliche Wille nicht als was Fremdes sozusagen von außen aufgezwungen, sondern besser kann man eigentlich sagen, dass die Kämpfer Gottes Willen in ihrem Innern gefunden haben. Das ist nichts, was von außen gekommen ist. Und entsprechend sehen wir in unserem Lied in Richter 5, den Versen 14 bis 18, dann auch, dass manche Stämme in Israel gekommen sind und da wirklich heldenhaft gekämpft haben für die Sache Gottes. Und andere aber, die haben ihre Brüder und Schwestern im Stich gelassen. Man musste also nicht kommen, sondern man konnte. In den Versen 14 bis 18, da lesen wir, wie es in Gottes Volk manche gibt, die Gottes Willen finden und tun und damit auch Gottes Ehre vermehren. Und wir sehen in Gottes Volk aber auch Menschen, die genau das nicht tun. Und wie die Stämme von Israel damals, stehen auch wir heute als Christen in der Verantwortung, entsprechend Gottes Willen zu handeln. Und wie würde man uns jetzt wohl heute besingen? Wären wir wie Sebulon und Naphtali, von denen es in Richter 5, Vers 18 heißt, dass sie bereit waren, sogar ihr Leben zu lassen, ihr Leben preiszugeben und so Gottes Ruhm zu vermehren? Wären wir bereit, Opfer zu bringen, um Gottes Willen zu tun? Oder würden wir es eher machen wie die Stämme Gilead, Dan und Asser, von denen es in Vers 17 heißt, dass sie lieber an ihren jeweiligen Gewässern geblieben sind? Würden wir also, übertragen gesprochen, die Füße lieber in die Dreisam strecken, als sie in die Hand zu nehmen, die Beine, um den Geschwistern zu Hilfe zu kommen, wenn sie Hilfe brauchen? Haben wir nicht hier und da vielleicht mal was Besseres zu tun, als für Gottes Ehre zu leben? Oder sind wir am Ende vielleicht auch wie der Stamm Ruben, dass wir zwar den Willen von Gott erkennen und uns das auch irgendwie beschäftigt, aber dass wir in all den Überlegungen, in all den Herzenserwägungen, wie es im Text heißt, dann doch wie gelähmt auf der Stelle treten? Es ist wahr, die Rettung, die kommt von Gott. Aber Gott gebe, dass wir, wo wir können, auch ein Teil davon sind. Echte Freiwillige, die Gottes Willen tun und seinen Ruhm damit vermehren. Wie schön wär's, wenn Gott dann um unsretwillen auch gepriesen würde. Okay, Gott schenkt die Rettung und hoffentlich auch anderen durch uns als seinen Freiwilligen. So viel zum ersten Punkt für heute. Kommen wir jetzt zu Teil 2. Gottes Rettung, die beinhaltet die Vernichtung von Gottes Feinden. Ein schwieriges Thema. Schauen wir es uns jetzt aber an. Das Ende von Sisera. Und ich muss sein Ende jetzt bestimmt nicht nochmal im Detail vorlesen, weil das wird hier ja schon ziemlich anschaulich beschrieben, sodass ihr es wahrscheinlich alle noch im Gedächtnis habt. Sisera flieht also von der Schlacht in das Zelt von Jael. Und ihr Mann Heber, der war ein Verbündeter von König Jabin und damit natürlich auch von Sisera. Und Jael, die erweist Sisera hier ganz dementsprechend alle nur denkbare Gastfreundschaft, so lang, bis er eingeschlafen ist. Dann nimmt sie Hammer und Pflock und zerschmettert seinen Schädel. Und unser Lied, das kommentiert in Richter 5, Vers 24 dann dazu, gesegnet sei Jael. Sie schlug Sisera mit dem Hammer, zerschmetterte sein Haupt, sie zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Ja, Gottes Rettung beinhaltet jedenfalls hier ganz offensichtlich die Vernichtung der Feinde, der Unterdrücker. Und so hart es erstmal scheint, ist es grundsätzlich doch auch irgendwie plausibel. Solange Feinde da sind, sind es eben Frieden und Ruhe nicht. Die Feinde, die müssen also beseitigt werden, wenn dauerhafter Friede herrschen soll. Aber spätestens bei dem Wie, das unser Text hier bietet, da sträubt sich dann doch irgendwie alles in einem. Warum ausgerechnet so? Wie kann Jael so gut wegkommen in dem Lied? Wie kann man ihr Segen wünschen? Und wieso bitte muss Sisera auf so eine Art und Weise umkommen? Hätte der nicht einfach in der Schlacht fallen können, als der böse Unterdrücker und Gewalttäter, der ja schon durchaus war? Aber die Antwort ist hier anscheinend nein. Und wenn die Antwort nein ist, dann will sein Tod auf diese dramatische und brutale Art und Weise uns bestimmt auch was lehren. Seht mal, Sisera ist siegessicher ausgezogen, musste aber dann merken, dass er trotz seiner scheinbaren Übermacht nicht ankommt gegen Gottes Volk. Aber im Moment von seiner Niederlage ist da bei ihm kein Umdenken, sondern er flieht zu der Jael, zurück in den Schutz von seinen Verbündeten. Sisera versucht zu fliehen, nicht einfach nur vor seinem Tod, sondern auch vor dem Gericht, das Gott schon über seine Feinde beschlossen hat. Das er auch dem Sisera quasi durch die Deborah schon vorausgesagt hat. Und so kommt er also zu Jael ins Zelt. Und Jael, die tut jetzt eben alles dafür, dass sich der flüchtende Sisera in größtmöglicher Sicherheit wiegt. Sie nimmt ihn freundlich auf, bittet ihn rein, deckt ihn zu, gibt ihm bestes Getränk, mehr als er erbittet, aus einer edelsten Schale. Und Sisera, der schläft dann den Umständen entsprechend friedlich und erschöpft ein. Endlich wieder in Sicherheit bei Verbündeten, endlich Ruhe. So ungefähr könnten Siseras Gedanken gewesen sein. Aber dann, aus dem Nichts sozusagen, wird sein Haupt zerschmettert, wie es da heißt. Gottes Gericht, es holt ihn ganz plötzlich und mit voller Wucht ein. Und genau das ist, denke ich, die Botschaft von diesem Bericht. Wenn wir das lesen, dann denken wir eigentlich immer nur über Jael nach. Wie konnte sie nur? Aber Fakt ist ja, wir können nur darüber mutmaßen, warum Jael hier tut, was sie tut. Der Text sagt einfach gar nichts dazu. In Jaels Motiven, dem, was da also nicht steht, dürfen wir deswegen auch nicht nach der Botschaft von dem Text suchen. Es gibt aber stattdessen was anderes, das der Text ganz deutlich erkennen lässt. Nämlich, dass Gott es so gefügt hat, dass Sisera absolut nichts ahnend von seinem Untergang eingeholt wird. So wie Gott es durch die Prophetin angekündigt hat. Die Botschaft, die liegt also nicht in Jaels Verhalten, sondern in Siseras Untergang. Das von Gott angekündigte Gericht, es trifft mit aller Härte ein. So heißt es dann ja am Ende des Liedes, müssen alle deine Feinde umkommen. Und jetzt ist es so, dass Gott uns allen ein Gericht angekündigt hat. Und man kann jetzt hingehen und versuchen, vor Gottes Gericht zu fliehen, wie Sisera. Oder man kann sich vormachen, dass es so ein Gericht dann doch gar nicht gibt, wie das die Mutter von Sisera am Ende von dem Lied tut, als sie sich selbst beruhigt, als ihr mal ein Anflug von Zweifel kommt. Man kann sich ablenken und man kann Erklärung suchen. Aber das alles ändert nichts daran, dass ein schreckliches Gericht auf uns wartet, wenn wir Gottes Feinde sind. Lasst es uns deshalb niemals machen wie der Sisera hier, der sich eine trügerische Zuflucht außerhalb von Gottes Volk, von Gottes Reich sucht, die ihm am Ende dann zum Verhängnis wird. Die Welt, in der wir leben, die bietet tausend Zufluchtsorte, lauter Zelte, die uns aber letztlich alle enttäuschen werden. Weil gerade dann, wenn man sich in einer trügerischen Sicherheit wähnt und vielleicht gar nicht mehr richtig damit rechnet, kann das Gericht einen einholen, wie hier den Sisera, der schon dachte, er wäre entkommen. Und Feinde Gottes, das sind eben eigentlich wir alle. Wir alle haben gegen Gott gekämpft, haben gesündigt und irgendwo unser eigenes Ding gemacht. Im Grunde hat niemand was Besseres verdient als der Heerführer Sisera hier. Aber Gott ist gnädig. Gott selbst hat das Gericht auf seinen Sohn Jesus Christus geladen. Und nächste Woche am Karfreitag, da denken wir genau daran. Das Kreuz ist damit der Ort, an dem aus Feinden Freunde werden können. Im Kolosserbrief, da schreibt Paulus genau darüber ein paar Sätze ab dem Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt. Ja, es gibt nur diesen einen Weg des Glaubens, der uns aus dem Gericht in die Erlösung führt. Deborah ist ihn gegangen und der Barak ist ihn gegangen. Und wo wollen wir mal unterwegs sein? Und ja, das ist harte Kost, das ist eine ernste Botschaft. Und wenn man das jetzt hört, dann kann einem das vielleicht als doch ziemlich schwarz-weiß vorkommen. Ist man denn automatisch Feind, wenn man nicht Freund ist? Kann man sich nicht auch einfach raushalten? Und genau hier sind uns diese Einwohner von Meros ein warnendes Beispiel, über die Gott in Richter 5, Vers 23 auch spricht. Wir lesen den Vers nochmal. Verflucht die Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn. Ja, verflucht, verflucht nur seine Bürger, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind, dem Herrn zu Hilfe mit den Helden. Verflucht die Stadt Meros. Ob wir für oder gegen Gott, für oder gegen den Glauben sind, das ist keine Entscheidung, die wir einfach offen lassen können. Wer ewig so zögert, der hat in Wahrheit schon eine Entscheidung getroffen, die nicht Segen, sondern am Ende Fluch bedeutet. So müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr, die aber ihn lieben sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Okay, wir kommen langsam zum Ende. Es ist ein schwieriges Thema und ja auch wirklich ein hartes Gericht, das auf Gottes Feinde wartet. Aber sind wir in Gott, dann ist genau auch das ein Teil von der tröstlichen Botschaft vom Evangelium, dass nämlich die Nacht, in der wir vielleicht stecken, vorbeigehen wird. Wenn wir nur glauben an den, der unser Gericht von uns nimmt, Mehr braucht es ja nicht. Dann werden wir den Sonnenaufgang von einer neuen und wunderbaren Welt sehen. Und es wird eine Welt sein, nicht wie die in der Richterzeit, die ja nur ein Vorschatten ist. Keine Zeit, in der der eine Unterdrücker besiegt wird, damit der nächste sich erheben kann. Sondern eine Welt, in der jede Feindschaft ein Ende hat. Das ist die Hoffnung, die sich nicht nur hier spiegelt, sondern die sich von Anfang an durch die ganze Bibel zieht. Gleich am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, da lesen wir es direkt nach dem Sündenfall, das sogenannte Urevangelium. Da steht Gottes Ausspruch über den Teufel, den Erzfeind sozusagen, die alte Schlange. Und da heißt es, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das Haupt jedes Feindes, selbst das von dem Größten, das wird zerschmettert, wie hier das von Sisera. Und Gottes Volk wird sich wiederfinden in der Welt, in der dann jede Feindschaft ein Ende hat. Im 1. Korinther, da heißt es im Kapitel 15, als letzter Feind wird der Tod besiegt. Ja, und so müssen wirklich alle deine Feinde umkommen, o Herr. Die aber ihn lieben sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Wo wir also noch Feinde sind, da wollen wir uns nicht selbst belügen über die Konsequenzen, sondern am Kreuz Freunde werden, solange dafür die Zeit ist. Und die wir Gott kennen, lasst uns leben für diesen Sonnenaufgang, an dem kein Feind mehr übrig bleiben wird. Und bis es soweit ist, lasst uns im Vertrauen auf ihn leben, wie Deborah und wie Barak, als Leute, die teilhaben an Gottes Werk, anstatt dagegen zu kämpfen. Amen.